Thomas, wir unterhalten uns jetzt über einen Prozess vom Freiburger Amtsgericht. Den hast du nämlich am 9.11. mitbegleitet. Und zwar wird dem 35-jährigen Angeklagten vorgeworfen, mehrere Personen, die über keinen gültigen Aufenthalts- und keine gültige Arbeitsgenehmigung verfügen, teilweise zu Dumpinglöhnen beschäftigt zu haben. Kannst du uns erzählen, wieso die Vorgeschichte dazu war?
Genau, die Staatsanwaltschaft hatte den Prozess in ihrer Pressemitteilung angekündigt als einen Prozess, wo es um Einschleusung von Menschen gehen würde. Und dann, ich dachte das nicht, mittlerweile nicht mehr, aber manche Leute denken ja, dann geht es ja darum, dass Menschen von A nach B gebracht werden sollen. Im Rahmen der Anklageverlesung und des weiteren Prozesses hat sich dann herausgestellt, dass es darum ging, dass der Angeklagte mehrere Personen nicht deutscher Herkunft bei sich beschäftigt haben soll, beziehungsweise in der Firma seiner Ehefrau, die hätten über keine gültigen Ausweise verfügt.
Alles klar, es wird ja davon gesprochen, dass er die Menschen quasi eingeschleust hat. Kannst du mal kurz diesen Einschleusen-Begriff in dem Zusammenhang kurz erklären?
Genau, Einschleusen meint ja eigentlich umgangssprachlich, würden wir darunter verstehen, dass Menschen, keine Ahnung, von irgendeinem Ort A außerhalb der BRD über die Grenze der BRD gebracht werden. Das ist ja das, was man normalerweise denkt, was Einschleusen meint. Aber Paragraph 95 des Aufenthaltsgesetzes und Paragraph 96 definieren Einschleusen auch als strafbar dann, wenn Menschen, die illegal sich in Deutschland aufhalten, also über keinen gültigen Aufenthaltstitel und damit auch keine Arbeitserlaubnis verfügen, dann beschäftigt werden zu Dumpinglöhnen. Und wenn dann auch noch keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden, wenn also die Person, die diese Leute anstellt, gewissermaßen einen eigenen wirtschaftlichen Vorteil hat, dann wird dieser Einschleusungstatbestand auch strafrechtlich erfüllt.
Alles klar, auch wieder was dazugelernt. Es kam ja dann so vor etwa 4 Jahren zu ersten Ermittlungen gegen den Angeklagten. Was war denn dann der genaue Anstoß dafür?
Der Anstoß war, dass die Ehefrau des Angeklagten an einer örtlichen Sparkasse einen Gesprächstermin vereinbart hatte für die Eröffnung eines Girokontos für einen Mitarbeiter von ihr. Dieser Mitarbeiter legte dann bei der Kontoeröffnung Papiere vor. Die Papiere wurden von der Sparkasse geprüft und stellte sich heraus, das handelte sich um gefälschte Papiere aus Griechenland. Dann hat die Sparkasse Strafanzeige erstattet im Rahmen einer zufälligen Personenkontrolle in einem Umkreis, an einem Ort in der Nähe, hat die Polizei wieder einen Menschen aufgegriffen, ebenfalls mit griechischen Papieren. Und obwohl die beiden Fälle ja voneinander unabhängig waren, wurden sie vom selben Sachbearbeiter bearbeitet und er stellte eine Verbindung zwischen diesen beiden Fällen her und halt eben der Firma der Ehefrau des Angeklagten. Denn die Person, die dieses Konto eröffnen wollte, hat angegeben, dass diese Firma der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin sei. Und so hat die Polizei vermutet, oder werden im Bereich von Industriereinigung Menschen mit Papieren beschäftigt, die offenbar nicht echt sind und damit dann halt eben auch über keine Arbeitserlaubnis verfügen.
Okay, und wurde das denn jetzt nachträglich dann bewiesen, dass diese 2 Kontrollen, diese 2 Fälle mit den Papieren auch zusammengehört haben?
Genau, sie gehörten zusammen. Okay. Allerdings ging die Polizei von einem wesentlich größeren Fall aus und hat dann entsprechend großes Besteck ausgepackt.
Ja, da kam es im Sommer 2020 zu einer Razzia. Wie ist die denn abgelaufen und was ist da passiert?
Also im Vorfeld der Razzia, eben weil die Polizei davon ausging, dass es sich um ein wesentlich größeres Verfahren handelt, als sich dann, da kommen wir später drauf, dann herausgestellt hat, wurden Observationsmaßnahmen ergriffen. Das heißt, Beschuldigte in dem Verfahren wurden von der Polizei sehr umfänglich überwacht, auch verdeckt. Es wurden die Telekommunikationsüberwachungen fanden statt. Das heißt, Handys wurden abgehört und es fand also ein sehr tiefgreifender Eingriff in die Rechtssphäre aller Beschuldigten statt. Und als man dann dachte, jetzt hätte man alles zusammen, fand eine große Razzia statt, die in den Betriebs- und Geschäftsräumen nicht nur des hier Angeklagten und seiner Ehefrau, sondern auch der Firma, für die Ehefrau eigentlich arbeitet. Denn Hintergrund ist folgender: Es gibt ein bundesweit tätiges großes Unternehmen, das im Bereich Industriereinigung tätig ist und das dann vor Ort Subunternehmen und Subunternehmer beauftragt. Und auch dort wurden Räume dann halt eben durchsucht. Und ja, das machte dann damals schon Schlagzeilen.
Und ist von den Vorwürfen dann jetzt alles übrig geblieben? Was ist davon übrig geblieben?
Relativ wenig blieb übrig, denn es stellte sich dann im Laufe des Verfahrens und dann halt eben jetzt auch des Prozesses heraus. Es gab dann auch gar keine Anklage, sondern es wurde ein Strafbefehl beantragt von der Staatsanwaltschaft, der so erlassen wurde. Dagegen hatte der Angeklagte Einspruch eingelegt, da er für seinen Arbeitgeber eigentlich einen Freispruch bräuchte, damit er weiter dort beschäftigt bleiben kann. Und es stellte sich dann heraus, dass einer der Personen, die falsche Papiere vorgelegt hatten, ein Bruder des aus der Türkei stammenden Angeklagten war, ein anderer war ein Cousin und nur die dritte Person war eine entferntere Person. Aber es waren halt gewissermaßen Angehörige und wir hatten es hier nicht, wie die Polizei am Anfang gemeint hat, vielleicht mit einem international tätigen Schleusering zu tun. Ja, am Ende gab es eine ganz geringe Geldstrafe. Die ist für den Angeklagten allerdings trotzdem existenziell gefährdend. Zum einen, weil ihm droht, dass die Firma, die ihn heute immer noch als Objektleiter beschäftigt, möglicherweise kündigt, wenn das Urteil ganz am Ende rechtskräftig werden sollte. Und einfach auch wirtschaftlich, denn wir hatten ja die Telekommunikationsüberwachung erwähnt und da er sich oft dann halt eben nicht auf Deutsch unterhalten hat, sondern eben auf Türkisch, fielen Übersetzungskosten an und diese Übersetzungskosten sind dann von einem Verurteilten auch zu tragen und können dann ganz schnell existenzgefährdend werden.
Hat sich der Angeklagte dann zum Urteil geäußert?
Der Angeklagte selber nicht, aber ich hatte Gelegenheit, dann den Rechtsanwalt zu fragen und der Rechtsanwalt hat kurz und bündig gesagt, sie würden das Urteil nicht anerkennen. Das heißt, dann wird 2024 voraussichtlich beim Landgericht Freiburg eine Berufungsverhandlung stattfinden.